Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vinyl-Talk. Wir sind wie immer im Überwegs über den Dächern der Landeshauptstadt Hannover und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, an dem man im echten Leben nicht vorbeikommt. Denn er ist verantwortlich dafür, dass in der Stadt und in der Region mit fast immerhin 1,2 Millionen Menschen alle Tonnen geleert werden, das nennt sich dann Abfall- und Wertstoffsammlung, die gelben Säcke eingesammelt werden, dass dann in den hannoverschen Straßen Sauberkeit herrscht und im Winter auch noch Sicherheit auf den Straßen herrscht, dass die Deponien zukunftssicher sind, dass die Abfälle richtig behandelt werden. Und er kümmert sich sogar darum, dass unsere kommenden Generationen einen guten Umgang mit der Umwelt erlernen, das nennt sich dann Umweltbildung. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Er ist Chef von 2000 Mitarbeitenden aus über 40 Nationen, muss man heutzutage auch sagen. Und damit ist er unter den Top 10 der Entsorgungsunternehmen in Deutschland. Herzlich willkommen, Thomas Schwarz, Geschäftsführer des Zweckverbands Abfallwirtschaft Region Hannover, kurz AHA genannt. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Herr Schwarz.
Danke für die Einladung, Herr Berger. Freue mich.
Ja, sehr schön, dass Sie da sind. Ich will mal eine kurze, vielleicht nicht ganz ernst gemeinte Einstiegsfrage. Wenn man die Fernseher anschaltet, wenn man das Radio hört, wenn man die Medien beobachtet, in den letzten Monaten geht es immer um Versorgung, Energieversorgung, wie versorgen wir uns? Keiner redet so richtig über Entsorgung und Sie machen das jetzt schon 8 Jahre lang, Entsorgung. Ärgert Sie das eigentlich so ein bisschen, dass keiner über Entsorgung in den Medien so groß redet?
Nö, man muss realistisch sehen, wir machen unseren Job, aber es gibt viele Dinge in der Gesellschaft, die viel, viel wichtiger sind. Es gibt viele Dinge im persönlichen Leben, die wichtiger sind und letztlich ist Entsorgung schon für uns ein kleiner Fluch, weil es geht nicht darum, dass wir diesen Service Entsorgung alleine liefern, sondern es geht darum, mit den Materialien, die wir sammeln, die wir versuchen, bestmöglich dann zu verwerten, gemeinsam ein Ziel zu erreichen, nämlich Ressourcen in den Kreislauf zurückzubekommen. Und da ist die Verantwortung für die nächste Generation, dass also Dinge nicht nur einfach vernichtet und beiseite geräumt werden, sondern dass aus ihnen wieder Neues entsteht, Neues auch zur Verfügung steht an Ressourcen.
Also da muss man den Entsorgungsbegriff, ehrlich gesagt, so langsam aber sicher vielleicht auch rausnehmen. Ja. Und Kreislaufwirtschaft, da reden wir auch gleich nochmal drüber. Aber heute sind wir ja im Vinyl-Talk und auch Sie haben 4 Platten mitgebracht. Und es sind auch Ihre eigenen, das finde ich ganz toll. Ja. Welche erste Platte würden Sie uns denn gerne mal zeigen? Und welche kleine Geschichte haben Sie vielleicht dazu auch mitgebracht?
Ja, ich starte mal mit The Fiddler on the Roof, besser bekannt als das Musical Anatevka. In den 70er Jahren, als ich zum ersten Mal überhaupt Musik wahrgenommen habe, war da zunächst mal die Wirkung dieses Molodenski als Darstellers. Also,
Ivan Rebrov kenne ich
ja in der auch. Rolle. Also mächtige so alte Männer, die beeindruckt sind. Heute wäre man da sicherlich ein bisschen kritisch, aber es geht ja im Prinzip darum, um eine kleine Gemeinschaft, die ums Überleben kämpft. Das hat ja historische Hintergründe, heute aktueller als eigentlich zuvor. Mhm. Es geht um einen Mikrokosmos und Fiddler on the Roof, der also beschreibt, wie wechselhaft das Leben ist. Das begleitet uns ja alle.
Wenn ja, heute nicht, umso mehr.
Wenn wir nicht normal irgendwie total sicher unterwegs sind, erleben wir immer Krisen, Veränderungen. Mhm. Und das ist eigentlich das Salz in der Suppe.
Ja, das stimmt. Das durchschlägt die Routine sozusagen. Ja. Also man nennt es ja auch Agilität heutzutage also oder Resilienz. Also es gibt ja viele tolle Begriffe. Aber es ist eine schöne Geschichte, um so ein bisschen reinzukommen und uns jetzt auch nochmal mit dem Markt, in dem Sie eigentlich arbeiten, zu beschäftigen. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsche Daten habe, denn ich weiß, Sie sind ein großer Fan von Statistiken und Sie wissen es immer ziemlich genau. 500 Kilogramm Müll pro Jahr erzeugt ein durchschnittlicher Europäer. Das bedeutet ungefähr mehr als 1 Kilogramm am Tag. Das ist schon eine ordentliche Nummer. Da spielen jetzt natürlich gewerbliche und private Abfälle so miteinander rein. Und es ist auch ein Riesenmarkt, den kann man auch in Euro ausdrücken. Allein in Deutschland setzen Entsorger, da ist das Wort wieder, rund 40 Milliarden Euro um. 40 Milliarden, das ist also auch ein Riesenmarkt. Man denkt ja immer so, das ist so, Hauptsache aus den Augen, aus dem Sinn. Die größten sind weltweite Konzerne, also von diesen 40 Milliarden. Es gibt einen größten Entsorgungsunternehmen der Welt, die machen 26 Milliarden Umsatz. Auch in Deutschland gibt es Kollegen, die haben 8,2 Milliarden, die sind auf Platz 5. Und jetzt ist ja AHA nicht ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Also Sie sind ja gegründet sozusagen als, muss man auch deutlich sagen, als juristische Person öffentlichen Rechts. Das ist sozusagen ein Hoheitsakt, den die Region Hannover und die Landeshauptstadt gemacht haben. War, glaube ich, ziemlich genau in 2003. Ne? Also das Jubiläum ist sozusagen gerade durch. Und jetzt ist es ja so, wenn man jetzt sieht, irgendwie ist das ein Milliardenmarkt und im gleichen Moment sind Sie ja verpflichtet sozusagen aus der politischen Hoheit heraus. Wie kann so ein Markt eigentlich richtig funktionieren? Sind das nicht zwei Systeme, die da miteinander in Konkurrenz stehen? Ist das überhaupt richtig? Wie ordnen Sie das eigentlich ein, Ihre Position in so einem Markt?
Also Sie haben die Zahlen mittlerweile noch etwas größer im internationalen Bereich. Also Veolia liegt jetzt schon über 30 Milliarden durch Fusionierung mit der Suez, der zweiten großen französischen Tochter. Remondis ist über 11 Milliarden Euro Umsatz gewachsen. Wir haben jetzt aktuell den Statusbericht zur deutschen Kreislaufwirtschaft 2024 herausbekommen. 3-4 Wochen alt, daher sind die Zahlen noch taufrisch.
Ja.
Und wir bewegen uns in einer Branche, das muss man klar sagen, so groß wie die Energiewirtschaft in Deutschland.
Ja.
Allerdings viel dynamischer, weil hier mehr passiert, weil wir natürlich noch viele Aufgaben lösen müssen im Recycling, in der Energieeffizienz, im Umgang mit den Stoffen. Und wir haben, ich nehme das Beispiel CO2-Bepreisung in der Müllverbrennung, dadurch natürlich auch Fragestellungen, scheiden wir CO2 ab? Machen wir daraus was? Fragen, die bisher unter dem Vorzeichen billige Energie eigentlich total untergegangen sind. So, jetzt kommt unsere Rolle nochmal ins Spiel. Wir sind ja im Prinzip als öffentliches Unternehmen auf Subsidiarität spezialisiert. Sprich, wir müssen das machen, was die anderen nicht anfassen können, weil es eben manchmal auch hart wird und wirtschaftlich nicht so lukrativ ist. Da steht mir die Schutzfunktion, dass also Entsorgung nicht hinterm Haus stattfindet oder auf dem Loderplatz die Dinge abgefackelt werden. Oder das
ist auch diese berühmte Daseinsvorsorge.
Ja, die sich genau. Dafür setzt, ne? Also wir kommen ja aus einer Zeit, in der sehr viel abgelagert wurde und man musste dann feststellen, naja, fürs Grundwasser alles andere als gut. Und vor allem diese ungeordneten Deponien oder selbst die geordneten Deponien müssen gegen Methan kämpfen. Und Methan ist ein Klimakiller. Wenn Sie das nicht fassen, wenn Sie das nicht unschädlich machen oder in eine energetische Schiene lenken, dann wird es schwierig. Und wir haben in Europa viele Länder, ich möchte da jetzt nicht den Finger zeigen, aber zwischen 40% und 80% unvorbehandelte Deponierung ist nach wie vor der Standard. Und was da an Methan ausgast, dagegen kann der Straßenverkehr nicht an.
Da so redet aber keiner drüber, oder? Das ist so ein bisschen so ein...
Das ist ein unangenehmes Thema.
Ja, ist ein unangenehmes Thema. Man merkt eigentlich auch relativ schnell, wo die Verantwortlichkeiten sind irgendwie. Also die Kommunen, die ihre Deponien sozusagen so ungeschützt
Methan... Also nicht in Deutschland.
Wo nicht in Deutschland, ja.
Aber das ist ein europäisches Thema und wir dürfen nicht ausblenden, auch wir haben 50 Jahre gebraucht, um die heutige Situation zu erreichen. Also vor 50 Jahren hatten wir noch 60.000 Bürgermeisterdeponien. Und ich kann mich noch als kleiner Junge erinnern, ich bin mit meinem Vater unterwegs gewesen zu dem Platz, in dem unsere Gemeinde abgeladen wurde. Und da brannte ein lustiges Feuerchen und alles mögliche Zeug stand rum, wo man interessiert geguckt hat, na, was ist es denn vom Outdoor-Wrack zu Sperrmüll und. Diese Bürgermeisterdeponien, das sind unsere heutigen Altlasten. Das ist jetzt mit dem Monte Müllo in Lahe überhaupt nicht zu vergleichen.
Nee, nee,
da herrschen geordnete Verhältnisse. Und andere Länder haben das noch vor sich. Und das ist auch eine Know-how-Frage. Und es ist eine Frage, und da kommen natürlich die zwei großen Gesellschaften mit ins Spiel. Es wird, wenn wir das schneller wollen, international natürlich nur in solchen Kooperationen gelingen, relativ zügig da nach vorne zu kommen. Und es ist ja nicht unsere Aufgabe, jetzt zu sagen, wir retten jetzt, was weiß ich, was Malta oder Polen in Sachen Abfallbehandlung.
Aber im Klima sind wir alle wieder gleich.
Ja,
also unter diesem Aspekt müsste Europa da ja längst miteinander viel besser zusammenarbeiten, europäische Standards etc.
Wir haben die Fachdiskussion. Wir haben eine Validierung bis 2027 soll CO2 aus der Müllverbrennung genauso in den Zertifikathandel gehen, wie es Industrieanlagen im Moment sind. Das CO2 molekular unterscheidet sich nicht. Und Da gehört natürlich zur Wahrheit auch dazu, wenn man CO2 aus der Verbrennung letztlich bepreist, wo bleibt denn da bitte die vor sich hin gasende Deponie, die viel, viel größere Dimensionen erreicht?
Das also stimmt, das
wenn,
stimmt.
Dann muss es das ganze Bild sein, um wirklich zu wirken.
Ja, für unsere Zuschauer oder für den ganz normalen Menschen so, der in der Region lebt, ist das ja immer auch eine Thematik Gebühren. Aha, ist gebührenfinanziert. Also Sie sind ja in dem Sinne gar nicht in diesen Marktmechanismen, dass Sie investieren können, um Umsätze zu entwickeln, um daraus Gewinne und dann wieder reinvestieren. Wie ist denn diese Idee der Gebührenfinanzierung in der Zukunft? Es gibt ja viele, die das vielleicht auch kritisch sehen. Das ist ja beim Fernsehen nicht anders. Also viele sagen, ja, jetzt gucken wir ja keine Fernsehen mehr, dann müssen wir auch keine Gebühren mehr bezahlen. Wie ist das für Sie? Also ist das nicht ein stetiger Kampf, Gebühren auch zu rechtfertigen in der Argumentation? Weil wie soll es sonst funktionieren?
Ja, die Rechtfertigung gehört ja zum System. Ich sage jetzt mal ganz provokativ, da wo Wettbewerb herrscht, ist nicht immer Wettbewerb. Mhm. Also ich kann mir eine andere Krankenkasse raussuchen, aber der Zahnersatz, den muss ich immer zuzahlen. Es gibt diese Standardlösungen.
Ja.
Und wenn Sie mal vergleichen, wie viele Prozesse gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen gibt es in der Versorgung. Natürlich, wenn Sie Wasser beziehen, können Sie sich ärgern, aber Sie machen praktisch nichts. Im Gebührenrecht ist die Kontrolle stärker. Das heißt, ich muss mich manchmal mit sehr formalistischen Ansichten der Verwaltungsgerichte auseinandersetzen. Die sagen, nee, das hat der Gesetzgeber viel strenger und enger gefasst, wie so eine Drucksache aussehen muss. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, auf der einen Seite wollen wir Entbürokratisierung, aber auf der anderen Seite wollen wir Gerechtigkeit.
Ja.
Und beides zusammen
wie kriegt man das
ist eine Zielkonkurrenz.
Ja, ja, ist ein Dilemma also, wahrscheinlich.
Aber ich habe kein Problem damit, wenn ich kontrolliert werde, wenn Gebühren überprüft werden. Auch da gab es in der Vergangenheit ja auch viel Schmuh. Ich erinnere an die Versorger, die eine halbe Fußballmannschaft im Stab hatten, die mit ihrem Versorgungsauftrag eigentlich wenig zu tun hatten. Also die Eishockeymannschaft in NRW, ohne dass ich jetzt da auf Einzelfälle zeige. Aber dann merkt man ein bisschen, wenn man es übertreibt oder wenn man Dinge zu sehr dehnt, dann überschreitet man Rechtsgrenzen. Und dass das kontrolliert wird, ist völlig in Ordnung. Wir leiden natürlich auf der anderen Seite bei aller Gerechtigkeit auch, zum Beispiel im Vergaberecht, ja, wir wollen Wettbewerb, aber Wettbewerb und Geschwindigkeit schließen sich aus in einem formalisierten
Verfahren. Haben wir das nächste Dilemma sozusagen. Also Sie sind in einer schwierigen Position. Ja. Tatsächlich müssen Sie viele Stakeholder, also viele Anspruchsgruppen befriedigen. Jetzt wollen wir aber nochmal in die nächste Platte reingucken, irgendwie um eine nächste kleine musikalische Episode zu eröffnen.
Jawohl.
Gut. Was haben Sie mitgebracht?
Ja, wird mir ein bisschen überraschend finden, aber In der Data, neue Männer braucht das Land.
80er.
Ja. Natürlich, das war die Zeit, als ich meine Frau kennengelernt habe. Und wir haben gemeinsam viele Platten von ihr gehört. Aber das Statement, was sie da mit letztlich rausgegeben hat, ist ein Statement, was ich auch für mich auch bei AHA annehme, indem ich nämlich sage, wir müssen uns neu erfinden. Es gibt viele wichtige männliche Tugenden. Zuverlässigkeit, Einstehen, Verantwortung übernehmen.
So, ne, was alles
und das hat zum Beispiel unsere Müllabfuhr ausgezeichnet. Jetzt kommen da plötzlich Frauen. Eine Kampagne, die wir halt mal gestartet haben, weil wir gesagt haben, ne, Frauen gibt es jetzt in der Polizei, die gibt es in der Bundeswehr.
Ja, im Kanzleramt.
Ja, damals gab es eine Kanzlerin, völlig klar.
Ja, ja, ja.
Also warum nicht Müllwerkerin?
Ja, klar.
Es gab viele Vorurteile und ich kenne auch einige Betriebe, große Betriebe in Deutschland, wo die sehr schwierig ist, wo die Personalvertretung zum Beispiel Vorbehalte hat und sagt, ah, oh, Menschenskind, das funktioniert doch nicht. Dann habe ich eine Schontour, die Frau macht 80%, der Kollege 120%. Das ist bei uns nicht der Fall, weil wir das so angefasst haben und weil wir, muss ich auch mal sagen, wirklich taffe Frauen gefunden haben.
Ja, da bin ich auch ziemlich sicher.
Also. Wer sich dann als Müllwerkerin bewirbt und wer vorher ein bisschen reingeschnuppt hat, der weiß ja, worauf er sich einlässt. Und da sahen dann viele so nach dem Motto, ey Mensch, vorher habe ich Pflege gemacht.
Ja.
Also ging immer mehr ins Kreuz.
Ja,
und
ja,
die Zeit war schlechter und die Gage war schlechter. Also Müllwerkerin ist was.
Also kann man einen kleinen Surftipp auf Ihrer Internetseite, gibt es ein paar Storys, auch wo die Kolleginnen mal erzählen, wie es so ist. Also tatsächlich ist der Arbeitgeber, sprechen wir nachher noch ein bisschen drüber, auch ein ganz spannendes Moment. Und ich glaube, da ist Diversität bei Ihnen schon lange da, wo sie hin soll. Also sozusagen,
naja.
Sie haben damit angefangen. Aber ich will nur sagen, irgendwie so, es ist halt nicht so, dass es halt eine Männerwelt ist. Und das wollte Ina Deta ja gar nicht, damals auch nicht sagen. Also unter diesem Aspekt ist das ein schöner
Griff. Ich bin wirklich stolz drauf, dass unsere Kollegen sich da auch ein Stück weit auf den Weg gemacht haben
und sich das getraut haben. Kollektives Thema.
Und natürlich gibt es dann auch die Aussage, es ist gar nicht mal schlecht, dass der ein oder andere auch mal ein frisches T-Shirt anzieht, weil er den Anreiz hat, dann in der Kabine eben noch nicht so zu ranzen. Ja.
Schöner Übergang zu dem Thema Menschen. Sie haben so eine Trilogie herausgebracht in den letzten Jahren, die heißt Klima, Menschen und Perspektiven. Das sind sozusagen so diese drei großen Dimensionen, in denen Abfallwirtschaft mal betrachtet werden kann. Bleiben wir mal bei dem Thema Menschen. Und das sind ja einerseits die MitarbeiterInnen, haben wir eben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, aber sie sind natürlich auch angewiesen auf eine starke Vernetzung mit ganz vielen PartnerInnen. Das liegt so ein bisschen in der Region der Sache, also sozusagen in unserem Entsorgungsgebiet, aber natürlich auch in der Idee der Kreislaufwirtschaft. Wir haben es eben gerade schon drüber gesprochen. Kreislaufwirtschaft basiert sozusagen auf der Vernetzung. Erklären Sie uns so ein bisschen, warum dieses Konzept eigentlich alternativlos ist. Warum müssen wir es schaffen, uns besser zu vernetzen, um diese Abfallströme besser in den Kreis zu bringen?
Also wir haben ja am Anfang schon drüber gesprochen. 500 Kilo, ich breche es jetzt mal runter. Bei uns sind es rund 160 Kilo, die in der schwarzen Tonne landen. Mhm. Neben den anderen
Schwarze Tonne ist die Restmülltonne. Das ist dann sozusagen so, da hat man jetzt auch keine Alternative mehr.
Genau. Die muss jeder nehmen.
Die Babywindel ist so ein Klassiker irgendwie so. Ne? Also man muss ja schon so ein bisschen auch lernen, wohin sich alles trennt. Aber da ist der Rest sozusagen.
In dieser Tonne muss man natürlich auch dazu sagen, sind noch 45 Kilo Organik. Mhm. Und es gibt zwei Möglichkeiten.
Also Biomüll würde man sagen?
Biomüll. Oder? Also ich sage jetzt mal das schimmelige Brötchen, abgelaufene Wurst und dergleichen mehr. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich verbrenne stumpf alles oder aber ich trenne da nochmal auf. Mhm. Das machen wir in der mechanischen Sortierung. Das bedeutet, dass wir 20% mehr Heizwert in die Verbrennung geben.
Der das ist die Abfallvorbehandlung, oder? Das ist das, was neben der Deponie passiert,
schicken, auch in Altmühlen hier bei uns. Deutlich energiehaltiger, weil das Nasse, das Feuchte rausgesiebt wurde.
Ja.
Und das können wir vergären.
Okay.
Und damit haben wir in Summe eine viel, viel höhere Energieeffizienz und eine bessere Stoffausbeute.
Okay.
Und je mehr Menschen trennen, wenn sie uns Papier separat bereitstellen, wenn sie Wertstoffe trennen, also Verpackungen entsprechend benutzen, desto mehr entsteht da draus. Es gibt zwar dieses Vorurteil, ja, wir packen sie in den gelben Sack und die packen sie in die Verbrennung.
Yeah.
Da muss man einfach mal auch berücksichtigen, wir wären heute in Sachen Sortiertechnik nicht Weltmarktführer, wenn...
Sind wir das? Das ist ja übrigens ganz wichtig, mal zu sagen. Also, dass Deutschland Weltmeister ist in dieser...
Gehen Sie zum Beispiel mal Pfand abgeben.
Ja.
Da steht auf dem Automaten Tomra.
Ja.
Nahinfrarottechnik von Tomra ist singulär.
Ja, das ist, wenn ich meine Flasche da reinmache, dann dreht sich
dann geht es in eine lange Röhre rein und irgendwann kommt ein Arm raus und sagt, du bist Pet, du kommst zu mir.
Ja, genau. Den sehen wir aber nicht auf der anderen Seite beim Reinschmeißen. Ne? Also was dahinter passiert, habe ich mich schon oft gefragt, welche Technologie das
ermöglicht. Da stehen mehrere Container.
Ja, ja.
Und wenn es zum Beispiel Pet ist,
zack,
dann ist diese Flasche zu 80% wieder im Umlauf, manchmal sogar als Mehrweg. Mhm. Also da funktioniert es. Es gibt aber andere Dinge, da muss man ehrlicherweise dazu sagen, zu viel Farbe drin, zu klein. Also ich sage jetzt mal, das klassische Hustenbonbon-Papier, das können Sie in gelben Sack packen, aber niemand kann Ihnen daraus mit vernünftigem Aufwand wieder ein Recycling produzieren. Und dann gibt es halt so die Kleinigkeiten, wenn ich vom Joghurtbecher den Aludeckel abziehe, wenn ich den Pappmantel entferne, dann ist es natürlich ein energetisch besserer Prozess. Man spart in der Regel beim Recycling ein Drittel im Originalmaterial. Das ist weniger ein Reichweitenproblem.
Okay.
Nur 6% des Welterdölverbrauchs geht in Kunststoff. Nicht nur Verpackungen, sondern auch letztlich Produkte, das Armaturenbrett oder dergleichen mehr.
Ja,
also das könnte man synthetisch herstellen. Nur die Herstellung ist energieintensiv. Die hängt an der Petrochemie. Wenn also weniger Benzin genutzt wird, bringen wir mal 10, 20 Jahre voraus,
Abhängigkeiten, die wir
dann
haben,
wird kein Leichtöl mehr billig abfallen, sondern muss man sich andere Wege wählen. Und das ganz Entscheidende, was eben Kunststoff so gefährlich macht, das ist unser Umgang damit. Nämlich 45% der Verschmutzung der Meere passiert in Asien, unter anderem, weil wir manchmal auch beim Export nicht genau hingucken und nicht so kontrollieren. Und dann sind es die Kippen in Malaysia, die halt Zeugs abkriegen, die nicht so gesichert sind oder wo es ganz simpel abgebrannt wird.
Und wenn wir jetzt nochmal so auf den Menschen in dieser Kreislaufwirtschaft, es beginnt ja alles sozusagen im Kopf.
Ja.
Also wir brauchen das Mindset Kreislaufwirtschaft erstmal. Also technologisch, haben Sie gerade gesagt, sind wir an vielen Stellen schon ganz gut. Aber wir müssen es im Kopf erstmal schaffen.
Was die Menschen nicht vorbereiten, kann die Maschine hinterher nicht retten.
Ja, genau.
Also nehmen Sie das Beispiel,
das ist beim Computer ja nicht
Glas anders, falsch eingeworfen, das kann man korrigieren, aber mit einem erheblichen Aufwand.
Ja, ja.
Das müsste eigentlich nicht sein. Und das sage ich dann immer, jeder kann was beitragen. Niemand muss perfekt sein, aber schon mal so die ersten 20-30% bringen ungemein viel. Und das sollte auch Menschen ermutigen, zu sagen, nee, das hat schon Sinn, wenn ich ein bisschen was mache. Niemand ist perfekt, machen wir uns nichts vor.
Wer geht denn in die Richtung? Oder andersrum gesagt, wo steht Deutschland oder vielleicht sogar die Region im bundesdeutschen Vergleich? Und wer macht es wirklich schon besser? Müssen wir wieder in die nordischen, skandinavischen Staaten gucken, die uns ja in vielen Dingen so ein bisschen voraus sind. Digitalisierung wird da oft gerne gesagt. Auch die Arbeitswelt scheint sich so im Norden so ein bisschen besser zu entwickeln. Wo stehen wir denn im Moment?
Also es gibt in Europa 26 Verpackungsverordnungen.
Das klingt nicht gut.
Jeder macht es anders. Also Dänemark zum Beispiel hat eine Verpackungssteuer.
Ja.
Hat sich einen anderen Weg mal rausgeguckt. Österreich sagt, nee, wir machen nur PET-Flaschen und der Rest wird verbrannt.
Ja.
Weil uns das zu aufwendig ist. Die Schweiz hat es mit Umweltpunkten nochmal hinterlegt. Das
ist
zwar nicht EU, aber...
Ja, das sind alles alternative, auch ein bisschen konkurrierende Systeme, weil ich meine...
Am Schluss zählt das Ergebnis.
Ja, wollte ich sagen, viele Wege führen nach Rom. Die Frage ist, wer ist am schnellsten in Rom?
Ja.
Also gibt es denn Länder, wo Sie sagen würden, also wenn das so wäre wie in... dann wäre das hier alles viel einfacher.
Optimal ist keiner.
Nee?
Die Strukturen sind halt andere. Also wer zum Beispiel in der ZDF-Mediathek Plan B mal nachguckt, der
wird nach Eskilstuna. Eine tolle Wissenschaftsdokumentation, ist immer sehr gut recherchiert.
Der kommt nach Eskilstuna in Schweden und da haben die eine Tonne und verschiedenfarbige Säcke werden dort eingeworfen. Wir haben dann mit Eskilstuna telefoniert und das Witzige war, ich hatte einen Kollegen, der Schwedisch konnte, da kam raus, der Ingenieur, der es macht, der kommt aus Fahrenwald.
Ach,
das heißt, wir konnten
zum Mensch, Wald.
Und er sagte mir dann, ja, weißt du, die Kommune holt alles ab, dementsprechend können wir die Säcke hinterher sortieren.
Yeah.
Also es gibt nicht einen für die gelben
Säcke. Kommt auch nur einmal sozusagen.
Kommt einmal und die Säcke können natürlich stabil sein und dann werden sie nach Farbe sortiert und auch später wieder recycelt. Also selbst Bio und dergleichen mehr sauber zu. Nur die Strukturen sind dann halt anders, weil man die Verantwortung anders gesetzt hat. Der Zug ist abgefahren.
Ja, ja.
Und also, wie gesagt, nochmal, wenn wir nicht begonnen hätten, Verpackungen zu recyceln, dann könnte Schweden nicht den Prozess hinterher fortsetzen. Die nutzen ja quasi das Know-how, was wir hier haben, was exportiert wird, sinnvollerweise, um dann weiterzukommen.
Aber man muss es einfach nochmal so sagen, Sie können diese Dinge in anderen Ländern oder anderen Kommunen beobachten, können sich inspirieren lassen. Am Ende des Tages muss die Politik das erstmal entscheiden, weil da werden diese Grundsätze und die Verantwortung sozusagen ja eigentlich auch gepackt. Das heißt also, die politische Willensbildung ist sozusagen eigentlich Ihr Auftraggeber.
Ja, aber ich bin natürlich auch verantwortlich, Dinge aufzubereiten. Mhm. Jetzt nehme ich mal das Beispiel, die Niederlande sind führend für Unterflurbehälter.
Ja.
Nur
Unterflurbehälter muss man nochmal so sagen, so, man sieht eigentlich gar nichts, das ist ein riesengroßes Loch in der Erde und irgendwann kommt so ein Kranwagen und hebt da, ich weiß gar nicht, wie viele Tonnen raus und dann sind da die Flaschen
drin.
Drei, vier Tonnen so, ne? Aber es wirkt halt deutlich entspannter. Es
also
so
für den Nutzer heißt das praktisch gesehen, er kommt zu einem Einwaschmechanismus, der ist so groß wie eine Tonne, da ist in der Regel so eine
Klappe dran.
So eine Klappe dran, das wirft er ein und danach verschwindet es.
Fällt erst mal so 3-4 Meter in den Boden runter? So,
ne? Na, 2-3.
Ja, okay.
Entsprechend. Nur in den Niederlanden bedeutet das praktisch gesehen, die Kommune kündigt an, hier entsteht ein Unterflurbehälter. Dann haben sie 2 Wochen Zeit, dann war es das. Also sprich, das Verwaltungsverfahren lässt nicht so viel Beteiligungsrechte zu.
Okay.
Und damit geht es schnell. Die Gegenseite ist, wenn Sie so ein Ding direkt vor der Haustür haben, sind Sie natürlich begeistert.
Ja, ja, klar.
Insbesondere, wenn es im Sommer dann vielleicht müffelt.
Ja, ja.
Und oder die Niederlande sind anders unterwegs, weil sie sehr viel stärker nachsortieren als wir.
Okay.
Das heißt also, die haben den Standard MBA.
Ja.
Und man kann jetzt nicht sagen, Das läuft da ganz gut, weil weniger Tonnen draußen stehen, weil die Abfuhrlogistik billiger ist. Aber die Kehrseite der Medaille ist, es wird bei uns nicht so leicht funktionieren. Und es ist ein Rückschritt, was die Trennung angeht.
Sie haben gerade MBA gesagt, müssen wir nochmal auflösen, mechanisch-biologische Abfallbehandlung. Genau. Ne? Also da merkt man auch, wie viele Berufe sich eigentlich dahinter verstecken, ne? Der Biologe oder der Mechatroniker. Also AHA ist auch ein wunderbarer Arbeitgeber mit ganz, ganz vielen Dingen, die man vielleicht manchmal gar nicht so erahnt. Ne? Genau. Also von der Werkstatt bis hin zum Labor, was bei Ihnen betrieben wird sicherlich. Ich würde sagen, wir legen nochmal eine nächste Platte auf.
Jawohl, ja.
Und kommen zu einem anderen Thema und dementsprechend, glaube ich, auch so ein bisschen zu einem anderen Musikstil. Obwohl, ist gar nicht so weit weg.
Naja, gut. Also, Klaus Lage ist natürlich jemand, der...
Also, ich drehe den nochmal so um, da sieht man nochmal den Fingerabdruck von Herrn Lage.
Genau. Er hat viele Sachen geschrieben, Monopoly zum Beispiel.
Ja, klar.
Was ich auch so ein bisschen mit den Problemen, die entstehen, wenn Übernahmen anstehen, beschäftigt.
Ja, ja. Oder ja, das stimmt.
Während meiner Studienzeit war es halt Kult, sich abends zusammenzusetzen. Es gab ja kein Streaming und nichts.
Nein, nichts.
Wir haben uns in der Kommunikationszone mit dem Weißbier hingesetzt.
Drei TV
und haben Schimanski geguckt.
Ja,
das war ja so 20:15. Quasi der legale Anarchist in Polizei und oder nicht in Uniform, aber mit Polizeidienstausweis, den er ab und zu zurückgegeben hat. Der sehr unkonventionell unterwegs war. Ja,
in Duisburg.
Ruhrort. Genau. Ja. Duisburg wirklich in einer nicht ganz leichten Umgebung.
Auf jeden Fall. Ja.
Damals Ruhrgebiet natürlich auch im Konversionsprozess, das darf man nicht vergessen.
Mhm. Ja. Die Kohle ging aus sozusagen so lange.
Genau. Und das hat er eigentlich in sehr vielen Liedern, auch in diesem Faust auf Faust.
Großer Hit gewesen, viel im Radio gelaufen, glaube ich.
Genau.
Und Götz-George unvergessen als Schauspieler, als Schimanski.
Das war ein richtig toller Charakterdarsteller.
Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden
viele
Fall.
Ernste Sachen gemacht.
Ja.
Denken Sie an den Todmacher, also
die
Story von
Harman. Schwieriges
Thema. So was muss man spielen können.
Ja, auf jeden Fall.
Das habe ich echt bewundert.
Kommen wir mal zu einem Ziel, was, glaube ich, alle miteinander teilen, weil alle reden ja auch drüber und ich glaube, wir müssen auch noch viel mehr drüber reden, Klimaschutz. Jetzt kann man ja sagen, Klimaschutz, ja Mensch, das sind die Chinesen, die Amerikaner oder das sind die Autos oder so. Aber auch AHA hat ja ambitionierte Klimaziele. Und ich habe einen Satz von Ihnen gefunden, wir sind klimapositiv, steht da. Jetzt mal so die Frage, sind Sie denn schon am Ziel oder was sind eigentlich im Moment so die großen Ziele, die Sie beitragen können zu diesem großen Thema Klimaschutz?
Also, der Satz ist natürlich provokativ.
Ja, er war so eine Überschrift in der Trilogie zum Thema Klima.
Genau. Und er diente einfach dazu zu sagen, Achtung Leute, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wenn wir über Stoffströme reden, dann reden wir natürlich auch über Ressourcen. In der Energiewende haben alle über Strom gesprochen.
Ja, alle reden über Strom. Alle
und vor zwei Jahren haben wir plötzlich festgestellt, wäre gar nicht mal so schlecht, wenn es auch mal ein bisschen warm würde im Winter. Und bei die Ein-Megafer-Stiftung hat einen Chart aufgestellt. Die sagt im Prinzip, 60% des Treibhausemissionsgaseffektes geht über Energie und Produktion und 40% über die Ströme. Also wenn ich zum Beispiel nur Tetrapacks aussortiere in den gelben Sackpack.
Tetrapack ist jetzt die Milchtüte, der
mit
Saft. Das ist so ein Verbundmaterial, muss man auch sagen. Das ist gar nicht so
eigentlich
gut,
nicht für Kreislauf geeignet, aber an einer Stelle hervorragend geeignet, nämlich für die Zementindustrie. Aluminium muss nicht aus Bauxit zugesetzt werden, sondern die Folie innen drin wird zugesetzt. Und natürlich ist Zement ein energieintensiver Baustoff, den man nach Möglichkeit auch vermeidet. Wir sprechen da vom grauen CO2.
Ja, ja. Das
Sie haben da neulich mit
Dele Kruf gesprochen. Mit einer Architektin, die auch gesagt hat, lasst uns das vermeiden, das ist ein Klimakiller. Ja.
Genau dieses Problem mal sensibilisiert hat. Ich meine, es geht ja weiter. Packe ich den Beton dann irgendwie geschreddert weg oder kann ich ihn wirklich qualitativ einsetzen? Dann sieht es schon wieder anders aus. Aber Energiebilanz ist da natürlich sehr, sehr hoch. Und da kann jeder nur mit so einer kleinen Maßnahme was machen. Und natürlich bewundere ich Leute, die zum Beispiel im Loseladen dafür sorgen, dass wenig Verpackung anfällt. Aber das Entscheidende ist eigentlich, dass das, was wir einkaufen, auch von uns verzehrt wird. Also wenn wir es nicht aufessen, sondern schlecht, es wird schlecht, weil wir nicht drauf achten. Meine Oma zum Beispiel, die war hauswirtschaftlich top.
Da
gab es keine schon mal, dass es das Beste gibt, wo ich sage, nee, das geht jetzt an die Hühner oder es geht wirklich weil wir es nicht schaffen, dann in die Mülltonne. Aber eigentlich sollte das nicht sein. Und wenn Sie mal sehen, mit welch religiösem Eifer wir über Ernährung diskutieren. Ich sag mal ganz praktisch, wer Müll trennt, der kann sich auch einen Schnitzel leisten, wenn Sie das mal in CO2 rechnen. Und es kommt ja eigentlich darauf an, dass wir in den Diskurs gehen, was ist denn eigentlich wichtig? Wo können wir was bewegen? Oder wo ist es vielleicht so, naja,
aber da ist ja dann Aufklärung ein ganz wichtiger Schlüssel, weil ich glaube, viele können das nicht so einschätzen, also was das eigentlich bedeutet. Denn wir achten vielleicht immer mehr beim Konsum, weil Sie sagten gerade so lose Verpackungsläden, wo man so mit der Kiepe dann die Cornflakes oder so. Ich glaube, große Companies machen sich auch schon viele Gedanken zum Thema, wie können wir den Verpackungsmüll,
sind ja auch schon mal.
Wie machen wir das so? Aber dass dahinter sozusagen auch nochmal so richtig viel Potenzial schlummert, das ist vielen, glaube ich, gar nicht so bekannt.
Vielleicht nochmal zu dem Thema klimapositiv. Das ist ein Schießen auf einen laufenden Keiler. Ja. Wenn wir momentan in die Müllverbrennung gehen, dann ersetzen wir natürlich noch fossile Heizungsanteile in der Fernwärme. Wir ersetzen Steinkohlestrom. Aber wenn es den nicht mehr gibt, dann gibt es keine
Kohle. Und wir wollen das ja nicht. Wir wollen ja den Kohleausstieg und wir wollen ja auch vom Gas so ein bisschen weniger und vom Öl schon.
So, auf die Gutschrift ist dann weg. Ja. Die Gutschrift für Papierrecycling ist geringer geworden, weil es viel mehr Papierfabriken gibt, die in Energiekonzept umgestellt haben. Früher war die Papierfabrik der Gasfresser schlechthin. Also es gibt eine in Hoya, ich nenne jetzt keinen Namen, aber die hatte ich früher in meiner Tätigkeit im Landkreis betreut. 2% des bundesdeutschen Gasbedarfes, das ist diese Papierfabrik, die Kartonage und Ähnliches herstellt. Und wenn die natürlich umstellen, dann ist die Gutschrift aus Papier nicht mehr so hoch anzusetzen wie jetzt. Und da muss man sich irgendwann mal überlegen, wie steht das, was wir an Aufwand betreiben, indem wir immer reihum fahren in Relation zu dem, was es dann tatsächlich ersetzt. Idealtypischerweise träumen wir ja vom papierlosen Büro, von der digitalen Welt.
Ich wollte gerade
sagen, die Wirklichkeit ist doch eine etwas andere.
Aber es gibt ja sozusagen diesen guten Spruch, dass Vermeiden immer besser ist als Verwerten. Also das, was wir nicht erzeugen, ist natürlich die bessere Lösung. Ist denn Vermeidung Strategie, sind wir da nicht noch Anfänger? Also sind wir schon gut im Vermeiden oder wir verpacken alles? Ja, wie soll ich sagen, manchmal machen wir ja ganz besonders viel aus der Verpackung. Man muss ja auch sagen, die Marketingindustrie lebt ja sogar von der Verpackung, so im Sinne von immer noch mal einen drauf oder sowas. Also Stichwort vermeiden. Wie gut sind wir im Vermeiden?
Also jetzt breche ich auch mal eine Lanze für die Verpackung.
Ja.
Ich sage jetzt mal, das Auge ist mit. Ja, wenn Sie ein Geschenk so übergeben, wird das längst nicht so, wie wenn Sie es liebevoll verpacken und den Moment des Entdeckens.
Auch der ganze Kauf basiert ja manchmal auf der Verpackung.
Aber ich gehe nochmal ein Stück zurück zu den Produkten selber. Produktdesign ist der Schlüssel dazu. Es gibt mittlerweile Smartphones wie zum Beispiel Fairphone. Dort können Sie Komponenten ersetzen. Und leider Gottes hat uns die Chip-Krise dort deutlich zurückgesetzt und belehrt. Also Klaas, der Erntemaschinenhersteller, kauft bei Miele Spülmaschinen, Waschmaschinen ein, baut die Chips aus, sehr mühselig, entlöten, wenn man mit anderen Techniken produziert, wäre das viel einfacher gewesen. Und diese Komponenten leben länger als das Hauptteil. So, jetzt kommt das Allerschlimmste dabei, der Vladi macht das nach und so kommt er zu billigen Drohnen.
Ja, ja, ja,
und dann da merken
ist der Missbrauch denn auch da.
Aber in dem Produktdesign steckt der Schlüssel, weil auch viele Stoffströme, diese Hauptströme, damit natürlich leichter.
Ja, Sie haben aber gerade noch was Spannendes gesagt, denn vermeiden bedeutet ja nicht unbedingt, dass man auf etwas verzichtet, sondern es gibt ja auch noch eine gute alte Weisheit, man könnte es ja auch vielleicht reparieren. Also Stichwort das Handy, Sie hatten es gerade gesagt, aber ich glaube, es gibt ja ganz viele Dinge. Es gibt ein bisschen so einen Trend, Repair-Cafés, YouTube-Videos, Influencer. Wie finden Sie das? Das ist doch eigentlich eine sehr, wie soll ich sagen, fast organisch gewachsene Idee, bevor ich jetzt mir wieder das nächste Teil kaufe, behalte ich das doch lieber. Und ehrlich gesagt sind die guten alten Schallplatten ja auch so ein bisschen. Warum muss ich das jetzt nochmal kaufen und nochmal kaufen? Ich hab's doch eigentlich. Wie könnte man denn die Menschen noch mehr zum Reparieren und zum Vermeiden animieren?
Also der erste Schritt ist ja eigentlich schon getan. Die Europäische Union hat ein Recht auf Reparierbarkeit eingefordert.
Ganz aktuell sogar, glaube ich,
und auch nochmal. Das bedeutet natürlich, dass ich zum Beispiel Produkte nicht verklebe, sondern wieder verschrauben muss. Das ist in den Produktionskosten ein bisschen höher, aber wir haben jetzt vor kurzem die Schmutzwasserpumpe an der Waschmaschine gewechselt.
Klassiker.
Eieieiei, das war ein Aufwand.
Ja.
Also, unten aufgeschraubt, total zerlegt. Dann erst bin ich an das Ding rangekommen. Mhm. Wir haben diese Thematik schon bei Autoscheibenwerfern mitgehabt. Auch da gab es dann eine entsprechende Verordnung. Mhm. Also der Gesetzgeber läuft da wirklich, oder die Europäische Union läuft manchmal den Dingen hinterher. Mhm. Aber irgendwann ist sie am Ziel. Mhm. Mhm. Und natürlich macht es einen Unterschied, wenn Sie an die mechanische Welt denken. Eine Nähmaschine hat eine ganz andere Lebensperspektive, wenn sie keine Elektronik hat, wenn sie rein mechanisch ist, als elektronisch. Und mit elektronischen Bauteilen
wird es natürlich schwierig. Das wird beim Elektroauto noch schwierig.
Ja,
beim die Lichtmaschine oder einen Keilriemen mal wechseln, das konnte man dann irgendwann, oder konnte der Werkzeugmann in dem Elektroauto reparieren, das wird sicherlich auch nicht einfach.
Ohne Diagnosestecker kommen Sie gar nicht
erst da ist sie wieder,
an die Ursachen.
Aber die Digitalisierung.
Das heißt natürlich umgekehrt auch, die Waschmaschinen heute haben eine ganz andere, ein anderes Verbrauchsprofil und schonen die Umwelt natürlich auch. Das gehört auch zur
Wahrheit dazu. Ja, klar, Energieeffizienzklassen und solche Sachen. So, ne? Sie haben gerade etwas auch so ein bisschen angedeutet, in dieser Trilogie ging es ja auch um Perspektiven, das heißt also, wohin geht die Reise? Es gibt 6 definierte Umweltziele, die müssen Sie eigentlich mehr oder minder nachvollziehen. Das hat auch was mit Finanzen zu tun, mit Taxonomie. Jetzt wollen wir es nicht zu schwierig machen. Und da ist der Übergang zur Kreislaufwirtschaft eigentlich richtig Vorgabe. Es gibt noch andere Ziele, Reduzierung der Umweltverschmutzung, nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen. Also es sind sehr große Themen, die sich dahinter verbirgen. Wie kann man aber diese 6 großen Ziele, wie kann man die eigentlich miteinander vereinbaren? Oder sagen Sie sich, wir können eigentlich nur 2 richtig und die anderen müssen wir ein bisschen liegen lassen. Also muss man da so ein bisschen Klimaziele jonglieren oder wie macht man das?
Also ich fand es sehr spannend, dass Sie sich auch vor einem Jahr ungefähr mindestens zu dem Thema ESG mal schlauer gemacht haben und dass Sie dieses Thema auch unter dem Marketingaspekt,
ist gekommen, um zu bleiben.
Ja. Betrachten. Mhm. Aber dahinter steht ja ein wirklich ganz wichtiger Kern und Zielkonkurrenzen gibt es. Mhm. Und in der Taxonomie gibt es etwas, das kennen wir aus der Apotheke, aus dem Beipackzettel, bei den Risiken, Nebenwirkungen.
Kann nicht alles haben.
Ja. Und bei der Taxonomie gibt es halt die Betrachtung DSNH, das No Significant Harm, also löst keine schwerwiegenden Nebenwirkungen aus.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn wir über zukunftsfähige und nachhaltige Techniken sprechen, dass wir nicht das Problem eine Ecke weiter verlagern und hinterher feststellen, oh, hätten wir aber dran gedacht.
Das wäre dann sehr kurzfristig gedacht und überhaupt nicht nachhaltig.
Ne? Ja. Also. Und für uns an der Stelle, ja, wir werden uns auch an manchen Stellen alternative Antriebe, Behandlungsverfahren, Energieeffizienzen. Also ich nehme mal das Beispiel, wenn Sie künftig CO2 in der Müllverbrennung abscheiden, dann können Sie immer noch eine Wärmepumpe einbauen, um die Restwärme besser zu nutzen.
Ja.
Und plötzlich haben Sie 50% mehr an Energieeffizienz als vorher.
Also da wird Innovation ein Schlüssel sein. Ja, also
unbedingt.
Alle sind aufgerufen, Innovationsmanagement besser zu machen. Sie sind ein großer Technologie-Fan. Auch das Thema Wasserstoff ist bei Ihnen ja auch schon da. Also es gibt ein oder zwei Fahrzeuge, fahren tatsächlich auch schon mit 3 mit Wasserstoff. Können wir jetzt vielleicht gar nicht so tief einsteigen, denn unsere Zeit läuft auch so ein bisschen, weil es sind so viele wunderbare Themen. Da sagte ich ja, eigentlich kommt man da gar nicht dran vorbei. Ich würde nämlich unheimlich gerne noch über den Arbeitgeber sprechen, aber vorher würde ich sagen, das Grand Finale für Ihre 4. Platte.
Ja, genau. Also, russische Romantik. Tschaikowski,
ja, großer.
Also, romantische Musik generell, ob Sie jetzt Holst nehmen, Wagner, Tschaikowski oder andere.
Er hätte Filmmusiken machen können. Also das
eindeutig.
War,
Und ob Sie jetzt 1812 oder hier die Sinfonie Nummer 5 nehmen, das war ein faszinierender Komponist.
Und
ich bin ja spätberufener in Sachen Musik. Also, ich habe extrem darunter gelitten, dass ich eben nicht die Kleine von der großen Terz oder was auch immer.
Das, ich konnte auch nur Platten auflegen, also da teilen wir uns das Schicksal.
Aber so die Verbindung, ich hatte einen Lehrer, der hat uns wirklich zu klassischen Konzerten mitgenommen und es war dann zuerst mal der Anreiz, naja, das ist mal was Besonderes, so ein Event oder so, im Kleinen. Und damit habe ich langsam aus sich auch Gefallen an dem Ganzen gefunden. Mhm. Und von daher ist das eine Welt, die einen auch immer wieder emotional mitnimmt und ja, auch ein Stück weit aufpäppelt.
Ja, auf jeden Fall. Das
schlecht
sind ja auch,
geht. Musik trägt ja unsere Stimme.
Ja, hohe Emotionalität. Ja. Und muss man sagen, Tschaikowskis große Werke waren 1880, 1888 so. Also das ist ja schon richtig lange her. Aber wie zeitlos so eine Musik dann auch ist, so, ne? Wie die uns Menschen immer wieder erreicht. Erreichen möchten Sie auch die Menschen als Arbeitgeber. 2000 Mitarbeitende gibt es im Moment. Ich habe schon gerade gesagt, aus über 40 Nationen. Also ich würde sagen, Vielfalt und Diversität ist bei Ihnen jeden Tag auf dem Betriebshof zu spüren.
Ja, mit all den Spannungen, die dahinter stehen.
Mit all den Spannungen, aber die gehören dann halt auch dazu. Ja, aber Identität verbindet ja dann sozusagen auch. Ich glaube, es gibt eine hohe Identität mit AHA. Also so im Sinne von den Job zu machen.
Und ich sag mal, wir sind halt letzten Endes wie das kleine gallische Dorf. Ja. Wir haben uns ständig in den Flicken. Aber wenn die Römer kommen, dann stehen wir
dann wissen Sie, wo sie zusammenstehen. Sehr gut. Aber wenn man das jetzt so als junger Mensch hört, so, ne? Meine Tochter, die ist bald mit dem Abi durch, irgendwie so. Man denkt ja immer so ein bisschen vermeintlich, ach, das sind ja eigentlich nur diese Berufe mit dem LKW, also mit dem Sammeltransporter fahren, Müllabfuhr und hinten die Tonnen drauf. Was gibt es denn für ein großes Spektrum? Erzählen Sie doch noch mal so ein bisschen, wo eigentlich Ihre Menschen oder Ihre Mitarbeitenden eigentlich so tätig sind.
Ja, über alle Gewerke hin. Das geht los bei der Starkstromelektrikerin, die unser Spannungsnetz in Leih mit betreut. Frau Schatzschneider, die Sie auch bei unseren Filmen sehen. Und
gibt so Berufsporträts, glaube ich,
genau.
Auch auf der
Website. Da habe ich einen großen Respekt, wenn ich sehe, was die für einen Phasenprüfer haben. Das ist ja wie eine Lanze aus dem Mittelalter.
Ja.
Ich habe bei der Trafo-Warte mal zugeguckt.
Mhm.
Ja, da gilt es, sorgfältig zu sein, sonst war das die letzte Maßnahme. Mhm. Und es gibt natürlich auch viele Berufe, die ja auch für Einsteiger, für Leute, die noch nicht so ihr Berufsleben gefunden
haben. Also in der Werkstatt zum Beispiel kann man Mechatroniker werden oder Kfz-Mechaniker.
Man kann sich ausbilden
lassen großen Dingen da
für arbeiten. Kreislauf- und
Wertstoffsammlung.
Ja. Natürlich, die Ausbildung ist theoretisch. Und am Ende des Tages die Praxis, das ist der Umgang mit Menschen.
Ja.
Also Sie können chemisch genial sein, wenn Sie nicht mit den Leuten eine Chemie aufbauen können, da wird es schwierig. Und das macht eigentlich auch die Würze aus. Sie haben bei der Müllabfuhr lange Zeit auch so eine ausgeprägte Virilität gehabt. Also diese Studien aus den 60er, 70ern, die auch so diese Männerfreundschaft reflektieren, das würden Sie heute nicht mehr finden.
Ja.
Weil dort ist natürlich durch die Vereinzelung, also in der Regel ein Fahrer, ein Lader, die tauschen mal, vielleicht ist auch mal ein Springer mit dabei. Das ist dann schon auch ein getakteter Job. Da braucht es Zuverlässigkeit. Da heißt es eben nicht, ich schlafe mal eine Stunde länger. Nein, man muss im Prinzip auch bereitstellen, weil die Bevölkerung geht ja auch erwartet, dass wir nicht den Berufsverkehr
mehr
blockieren als erforderlich.
Die Touren gehen morgens halb sieben raus, aber die Winterdienstkollegen oder die Straßendienstkollegen, also die sollen ja eigentlich rundum dafür Sorge tragen. Dass
also früher geht natürlich auch nicht, Sie können sich vorstellen, morgens um sieben im Wohngebiet, das ist schon gängig. Also da gibt es natürlich auch Lärmschutzverordnungen und dergleichen mehr, die da Einschränkungen bieten. Was uns im Sommer natürlich auch Schmerzen macht, weil wenn es sehr, sehr heiß ist, dann wollen sie eher früh anfangen, vielleicht eine Mittagspause.
Ja. Also ist schon, es ist dann auch schon draußen, ist ein harter Job. Und wird aber, Sie hatten das vorhin als Gage genannt, fand ich ganz niedlich, wird auch ganz gut bezahlt. Ne? Man muss nicht immer denken, dass man da nicht gut verdienen kann. Also.
Ja, also ich sag mal, wenn wir unsere Beschäftigten fragen, dann sagen die natürlich, ey komm, also da muss noch mal was drauf kommen.
Und aber so im Großen und Ganzen, finde ich, muss man das würdigen, glaube ich.
Ja, also wer des Geldes wegen kommt, der wird enttäuscht.
Okay.
Wer aber im Prinzip sagt, ich mache eine gute Sache, ich habe ein gutes Team, ich habe auch eine Perspektive, das immer als Lebensarbeit abzuschließen, der, denke ich mal, findet.
Und auch Frauen, müssen wir nochmal sagen.
Ja,
also bewerben Sie sich, bewerbt euch bei AHA, toller Arbeitgeber.
Ja, wir müssen nochmal ein bisschen nachrüsten. Wir müssen ein bisschen umbauen, damit auch Umkleiden da sind.
Okay,
da sind wir dran.
Ja,
aber
sagen, es gibt immer was zu tun.
Also wir haben zwei Engpassfaktoren. Ich kann nicht unbegrenzt Frauen jetzt mit einstellen, weil so viele Stellen habe ich gar nicht.
Ja,
ich muss
ja
im Prinzip immer durchwechseln. Und das Zweite ist natürlich, die Logistik, die Infrastruktur, die muss auch bereitstehen, dass es klappt. Aber das werden wir als erstes lösen.
Wollte ich gerade sagen, ich glaube, Sie sind da gut dabei. Jetzt würde ich Sie gerne noch mal ganz schnell zum Schluss in die Zukunft entführen, in das Jahr 2030. Das Jahr 2030 ist ja relativ schnell da, aber ein paar Jahre haben wir noch. Es geht so ein bisschen darum, ich sage einen Satz und Sie vollenden ihn ganz spontan. Mal gucken, was Ihnen einfällt. Die Region Hannover wird 2030
in Sachen Kreislaufwirtschaft die fortschrittlichste Region in Deutschland sein.
Daumen hoch. Ja. Wer 2030 in Hannover an Kreislaufwirtschaft denkt, der denkt zuerst an...
Ah, natürlich. Was denn sonst? Also, das ist zumindest der Wunsch.
Ja, so muss er sagen. Unser Müllaufkommen pro Kopf wird 2030...
hoffentlich 10% niedriger sein als heute, irgendwo im Bereich 120, 130 Kilo pro Person und Jahr.
Okay, ich dachte, Sie sind noch zuversichtlicher, aber lassen wir mal so stehen.
Das ist ein ganz, ganz langfristiger Prozess.
Mühsam da werden wir, sich das Eichhörnchen.
Naja, alles, was mit Menschen und Veränderungen zu tun hat, braucht seine Zeit.
Okay, nehmen wir so hin. Das Bewusstsein für nachhaltigen Konsum wird 2030
geschärft sein und viel mehr Informationen einbeziehen, als wir heute vielleicht sogar erst kennen.
Sehr gut. So, und dann eine persönliche. In 2030 werde ich, Thomas Schwarz,
viele gute Bücher lesen und mit Interesse auf den politischen Prozess und die Veränderungen auf die Menschen, auf die Entwicklung in der Region blicken.
Wünsche ich Ihnen alles Gute zu. Okay. Ist aber noch ein bisschen hin. Ja, ein paar Sachen sind noch zu tun. Alles Gute für Ihre Arbeit. Schön, dass Sie heute dabei waren. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, wir haben alle so ein bisschen was lernen können und auch ein bisschen das Verständnis für dieses Thema Entsorgung, Abfallwirtschaft kennenlernen können. Und wenn auch Sie Spaß daran hatten, dann schalten Sie doch einfach das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt Vinyl Talk im Überwegs.